Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir sind heute angelangt wieder beim Spielberg-Ranking, machen Arnes Lieblingsfilm von Steven Spielberg, Always, oder wie er auf Deutsch heißt, Always, der Feuerengel von Montana. Ich glaube, der hieß so, der Feuerengel von Montana, der auch bekannt dafür war, dass er die letzte Darstellung Audrey Hepburns gehabt hat, was man auf dem Plakat frecherweise gar nicht sieht. Das Kinoplakat zeigt Richard Dreyfuss, Holly Hunter und John Goodman. John Goodman wohlgemerkt in einer Nebenrolle. Vielleicht wollte man Audrey Hepburn auch als Trumpf präsentieren. Ihre Rolle ist dennoch größer als ein Cameo und sie heißt ja auch Hep. Nun wird mir Arne bestimmt gleich erklären, ob man Audrey Hepburn auch privat als Hep bezeichnet hat, ob das ein Insider-Joke war, den Spielberg sich geleistet hat. Bevor ich an Arne übergebe, ich bin kein großer Fan des Films. Er hat mir mehr Spaß gemacht als Das Reich der Sonne. Was mir allerdings klar geworden ist, als ich den gesehen habe, Spielberg war, als dieser Film ins Kino gekommen ist, 42 Jahre alt. Das ist für einen Regisseur kein Alter. Er hat aber zu jedem Zeitpunkt schon eine beträchtlich gute Regiekarriere hingelegt, seit Sugarland Express 1974, also 15 Jahren in einem Geschäft, für den es ihn immer bergauf gegangen ist. Normalerweise Regiegrößen seines Kalibers drehen eigentlich mit zunehmendem Erfolg immer größere Filme. Es trifft eigentlich auf fast jeden zu. Das kann man sagen über James Cameron, der sich budgetmäßig gesteigert hat, von Film zu Film. Auf den Terminator kam irgendwann der Terminator 2, dann kam das Riesenunterfangen Titanic, dann kamen die Digitalprachtfilme von Avatar. Das trifft auch auf Christopher Nolan zu, der immer größere Geschichten erzählt hat, auch wenn es manchmal nicht mehr Science Fiction war, sondern Zweiter Weltkrieg, die Budgets wurden immer teurer und die Maßstäbe, die er für sich selber gesetzt hat, wurden immer größer. Das trifft, würde ich sagen, sogar auf Stanley Kubrick zu, der zwar mit Eyes Wide Shut den letzten Film einen verhältnismäßig intimen Film gedreht hat, aber ich würde mal sagen, New York in den Pinewood Studios nachzubauen, war mit Sicherheit nicht weniger aufwendig, als diesen Betonmischer aus 2001, diese Raumstation, um sich selbst rotieren zu lassen in den Studios. Was ich sagen will, ist, was Spielberg sich hier getraut hat, ist bewusst ein Stück zurückzugehen und eine intimere Geschichte statt einen Effektfilm zu drehen. Wohlgemerkt im selben Film, in dem auch der dritte, im selben Jahr, in dem auch der dritte Indiana Jones Film ins Kino kommen würde. Von daher muss man diesen Mut schon bewundern, von ihm überhaupt, sich diesen Stoff jetzt angenommen zu haben.
Ja, und doch versteht man nicht, weshalb er das getan hat. Es ist das Remake eines Films von 1943. A Guy Named Joe. Natürlich Joe. Gespielt von Spencer Tracy.
Und nicht Mighty Joe Young.
Und Spencer Tracy hat merkwürdigerweise die Rolle eines Piloten übernommen, und zwar eines Piloten eines Löschflugzeugs. Eines Flugzeugs, das über brennende Wälder fliegt und eine Wasserladung ablädt. In dem Film, also ein Kritik hat das in Zweite Weltkriegs Fantasie mit Spencer Tracy oder Spencer Tracys Zweite Weltkriegs Fantasie genannt. Tracy war etwas zu alt, um eingezogen zu werden im Zweiten Weltkrieg. Er war aber auch zu alt, sogar als Löschpilot. Und ungefähr so glaubwürdig wie John Goodman als Pilot eines Zweiten Weltkrieg-Flugzeugs.
Aber warum Spencer Tracy? Nur weil er zu alt war? Oder ist es einfach nicht sein Rollentypus gewesen damals?
Es war nicht sein Rollentypus.
Wen hat er denn? Der hat ja eher so Cops gespielt, ne? Und Detektive.
Ja, und so Alltagsgestalten und Reporter. Mhm. Also irischstämmig, aus Milwaukee stammend. Schon in den 30er Jahren einer der berüchtigsten Trinker, neben Humphrey Bogart. Das wusste das Studio. Und er war, ich schweife ab, aber das will ich noch erzählen. Man wusste beim Studio, dass man an Wochenenden Spencer Tracy nicht erreichen konnte, weil er an seine frühe Wirkungsstätte in New York, in Broadway, zurückgekehrt ist, um 2 Tage lang in der Badewanne zu liegen und sich zu betrinken.
Und in der Badewanne?
In einer Badewanne.
Das ist doch total langweilig.
Ja, er lag immer in der Badewanne. Ja, wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, aber...
Was hat er denn da gemacht? Dann gelesen?
Fernsehen. Ja, nee, Fernsehen gab es in den 30er Jahren noch nicht im Hotel.
Oh, wie kann man sie denn in der Badewanne betrinken?
Ja, hat Spencer Tracy gemacht. Heißt es jedenfalls. Jedenfalls war er am Wochenende nicht da und am Montag kehrt er zur Arbeit zurück an Filmen wie Guy Named Joe. Ja, Also das war nicht sein Rollenfach und sicher auch nicht das von John Goodman, der jetzt in Dan Always den Löschpiloten neben Richard Dreyfuss spielt. Richard Dreyfuss übrigens habe ich jetzt beim Schauen von Always bemerkt, anders als damals, sieht in dieser Rolle aus wie Paul Newman in Die Farbe des Geldes, also solange er den kleinen Schnauzbart trägt. Mhm. War da auch verschlankt, jemand, der keine Rollen mehr bekam in der Zeit oder nur noch sehr, sehr schwer, weil er schwer an kokainsüchtig war. Und das war bekannt und deshalb hat sie die vorher glänzende Karriere einen Knick in den 80er Jahren. Und in den 90er Jahren hat er solche Hauptrollen wie in Auris gar nicht mehr gespielt. Mhm. Holly Hunter ist hier die sehr attraktive auch Fliegerin. Und Love Interest. Und das ist so eine, wie soll man sagen, so eine Kameraderie zwischen den beiden, so Necken und ich fliege noch schneller und höher als du und sie ist eigentlich ein Tomboy, die halt mit den Männern und den Mechanikern und den Löschfliegern da im Hangar abhängt und eigentlich alles mitmacht. Aber schon am Anfang des Films oder schon sehr bald stürzt Richard Dreyfuss, nachdem er John Goodman in seinem Flugzeug gerettet hat, dessen Turbine gebrannt hat.
Diese Szene ist wirklich großartig, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. In der Richard Dreyfuss, beide fliegen in verschiedenen Flugzeugen und blicken sich über die Pilotenkanzel aus an. Irgendwas stimmt mit dem Motor nicht von Richard Dreyfuss, weil er Feuer fängt. Richard Dreyfuss dreht sich zu John Goodman um und schaut ihn fast entschuldigend an. So nach dem Motto, ich habe mein Bestes probiert, aber das ist jetzt ein Fehler, den werde ich nicht mehr ausbügeln können. Und dann erfolgt schon der Tod.
Ja, das ist ein ganz kurzer Moment. Ja. Mir schien es eher so, also er macht so eine Handbewegung, er deutet auf den linken Flügel, Goodman fliegt rechts neben ihm und so fast belustigt zeigt er so, jetzt brennt meine Turbine. Und im selben Moment explodiert die Maschine. Vorher sieht man, dass er manchmal ein Extrem, also um Goodman zu retten, muss er diese schwere Weltkriegsmaschine in den Sturzflug bringen. Und da sagt ihm jemand in den Kopfhörer von der Bodenstation, du wirst die Maschine nicht mehr hochbringen, wenn du jetzt in den Sturzflug gehst. Das gelingt ihm, aber dann die Explosion und der Tod Dreyfuss. Das ist nicht sehr überzeugend, ist dann die Szene, in der Goodman in die Bodenstation, in die Kabine kommt, in der Holly Hunter schon weiß, dass Dreyfuss tot ist. Das ist wie manches in diesem Drehbuch nicht gut geschrieben und also konnte Holly Hunter...
Da haben wir gegensätzliche Meinungen.
Ich fand diese Szene fandest du sie überzeugend?
Gerade, weil sie wortlos war. Man kann sagen, dass die Wortlosigkeit bei Spielberg immer aufgesetzt ist, wie bei Shyamalan auch. Es gibt Szenen, die sich nur über Umarmungen darstellen lassen sollen, anstatt Worte, die fallen. John Goodman betritt ja, Kamera bleibt draußen, John Goodman betritt ja die Pilotenkanzel, den Tower, und dann weiß sie schon Bescheid und sie umarmen sich nur. Man hätte das ja mit Worten nicht besser sagen können. Ne? Also, Holly, es tut mir leid, oder ich habe mein Bestes gegeben, oder ich fand das sehr, vielleicht ein wenig betulich, aber ich fand das trotzdem angemessen gelöst, weil es gibt manche Dinge, die braucht man halt auch nicht sagen. Oder was meinst du?
Du hast insofern recht, als beide nichts sagen können, nichts zu sagen haben in dieser Situation. Nur das macht es für Holly Hunter so schwer, weil sie die Verzweiflung zeigen muss, indem sie den Kopf zurückwirft oder sich schnell umdreht. Ja. Also von ihm wegdreht, als einzige Geste der Trauer. Da sie die beiden vorher in ihren innigsten Momenten gezeigt werden, da man merkt, dass sie eine richtige Verbindung haben, dass sie gemeinsam durchbrennen dass sie einander richtig lieben, ist das besonders bitter, weil der Film dann ja gerade erst beginnt. Denn Er kehrt, wie in so vielen amerikanischen Filmen, als Geist zurück. Also kürzlich haben wir über einen dieser Filme gesprochen, Der Himmel soll warten mit Warren Beatty, was auch ein Remake ist eines früheren Films mit Robert Montgomery aus den 40er Jahren. Und da geht es ja auch darum, dass jemand noch als Geist auf der Erde wandelt. Und das ist hier Richard Dreyfuss, der sozusagen erwacht in einem künstlichen Himmel, und da wartet Audrey Hepburn auf ihn.
Hat man die immer Hep genannt eigentlich?
War das ihr Spitzname? Nein.
Aber sie heißt doch mit Sicherheit Hep wegen Hepburn, oder?
Ja, schon.
Das heißt, ja.
Also das sollte das Engelsgleiche, wenn nicht Gottgleiche von Hepburn in dieser Rolle.
Hast du mal Gregory Peck gesehen, wie er um sie trauert? Ich habe mich dann so ein bisschen durchgelesen und durchgeguckt auf YouTube mit den Videos zu ihrer Beerdigung.
Ja.
Und sie war ja anscheinend unfassbar beliebt und sprach auch 6 Sprachen.
Ja.
Unter anderem auch Deutsch. Eine Diplomatentochter aus Monaco oder so.
Ja, das stimmt.
Und
oder Schweiz.
Schweiz. Und Gregory Peck kämpft mit den Tränen, als es in einem Interview um ihr Vermächtnis geht und die Freundschaft, die beiden gepflegt haben.
Ja, die waren sehr befreundet. Seit Roman Holiday, und das war 1953, von William Wyler. Und da haben sie sich kennengelernt, und ich glaube nicht, dass es die allererste Rolle von Hepburn war, aber sie war keine ausgebildete Schauspielerin, war eigentlich Model und wie man damals sagt, also Titelseitengesicht. Und Hepburn hat sie da angeleitet in dem Film. Und er war, was man in dem Film auch sieht, der war bezaubert von ihr. Und deshalb ist der Film so gut, weil sie ja keine schauspielerische Erfahrung hatte. Aber man merkt, wenn sie auf diesem Motorroller da durch Rom fahren, dass er sie wirklich gern mochte. Ich weiß nicht, ob sie eine Affäre hatten. Peck war sehr, sehr lange, ich glaube, er war zweimal verheiratet, aber war jedes Mal glücklich verheiratet, am Ende mit einer französischen Schauspielerin, auch Model.
Mhm.
Also genau, darüber weiß ich nicht, aber Hepburn war ihrerseits Jahrzehnte mit dem Schauspieler Mel Ferrer liiert und wohnte in der Schweiz.
Ah ja, naja, auf jeden Fall, er ist dann ja tot, Roy Neal, wollte ich schon sagen, Richard Dreyfuss, und fragt ihn auch, bin ich denn wirklich tot? Und sagt dann zu ihr, okay, dann behalte ich die Koteletten. Es ist teilweise auch wirklich ein lustiger Film.
Ja, sie frisiert ihn merkwürdigerweise, als er beim
Stein
sitzt.
Also diese Firefighter, ne? Wir haben in letzter Zeit sehr viele Bilder von Feuerwehrmännern gesehen. Wir kennen das aus den Waldbränden von Los Angeles, verursachte die Klimakatastrophe. Mich hat das dann irgendwie nicht kalt gelassen. Also der Firefighter an sich, der amerikanische Firefighter, ist in unser Bewusstsein eigentlich eingesickert seit 9/11. Dort gab es die Hymnen an die Firefighter, die Charity-Festivals für die gestorbenen Firefighter. Und diese Arbeit, die da machen mit den Löschflugzeugen, Wasser abzuwerfen, das hat sich ja bis heute nicht geändert über die Jahrzehnte. Ich finde die Beziehung übrigens, die Holly Hunter und Richard Dreyfuss da führen, ich finde, die haben eine gute Chemie. Die haben sie gut gecastet. Ich habe mich manchmal gefragt, du hast es ja erzählt, Richard Dreyfuss war eigentlich schon auf dem Abstellgleis wegen seiner Kokainsucht. Ein Jahr vor Always hat Penny Marshall ja Big gedreht mit Tom Hanks. Ich glaube auch produziert von Spielberg. Auf jeden Fall hatte Spielberg überlegt, die Regie selber zu übernehmen. Und ich habe mich gefragt, ob das bereits schon eine Tom Hanks-Rolle hätte sein können. 88-89. Ich finde, du hast es ja auch gesagt, die Art und Weise, wie die sich necken, die finde ich wirklich auch gut geschrieben. Diese Lagerfeuerszenen oder diese Kaminszenen, die haben, als es darum geht, wie wäre das denn eigentlich, wenn ich mal einen anderen Typen heirate, wenn dir was zustößt, wenn du abstürzt mit dem Flugzeug. Und dann sagt Holly Hunter jetzt ihm, my new man will be tall. Und dann sagt Dreyfuss, selbstbewusst, das glaube ich nicht. You'll never get over me. Das sind auch wirklich gute Wortspiele. Was dann passiert, ist das, was du ja schon beim Reich der Sonne angemerkt hast, worüber sich Richard Ebert ja aufgeregt hat, als er gesagt hat, bitte lieber Spielberg, dreh nie wieder einen Film, in dem jemand auf dem Fahrrad fährt. Holly Hunter fährt ja mit dem Fahrrad dann schnell zum Löschflugzeug. Richard Dreyfuss, der zum Einsatz gerufen wird, um ihm noch einmal zu sagen, dass er auf sie aufpassen soll, und er ruft ihr hinterher, ich liebe dich, und sie hört das nicht mehr, weil die Motoren schon zu laut sind, und dann stürzt er ja auch schon ab. Danach kommt diese Ghost-Geschichte, Nachricht von Sam, artig. Ab dann, ich finde, ab dem Zeitpunkt, ab dem er stirbt, wird die Geschichte tatsächlich etwas schlechter. Und ich bin mir nicht sicher. Also danach wird sie so ein bisschen wie so, ich musste mal an Close Encounters denken, wo auch die Hauptrolle gespielt hat. Close Encounters bloß, dass er jetzt ein Engel ist. Er wollte eigentlich immer eine andere Sphäre, wollte immer woanders hin, das hat er jetzt geschafft. Nun ist er jetzt leider tot. Und ich finde, ab dem Moment wird der Film ein wenig konfus. Zunächst mal werden bestimmte Klischees bedient. Es gibt dann so einen Hobo, der irgendwie in den Zügen mitfährt oder auf der Straße ist, der so eine Art Mediator ist zwischen den Toten und den Lebenden. Also sprich, der edle, weise Obdachlose, der so ein bisschen mehr mitkriegt als die anderen. Später wird ja auch einer vom Bus überfahren, stirbt auf der Straße, scheint ins Totenreich überzugehen. Richard Dreyfuss will ihn schon zu sich ziehen und sagen, na Alter, wie geht's, jetzt bist du auch einer von uns. Aber er kehrt letzten Endes dann irgendwie auch wieder zurück. Mir kam das auch so ein bisschen vor wie so ein Sixth Sense-Film, nur dass der Tote ein bisschen mehr weiß. Aber das sind gar nicht so die Sachen, die mich daran stören. Ich kann die sogenannte Quest oder die Heldenreise Richard Dreyfuss in diesem Film nicht ganz nachvollziehen. Ich frage mich, was sollen wir als Zuschauer eigentlich von dieser Figur lernen? Welche Entwicklung macht er eigentlich mit? Sie verliebt sich ja irgendwann in so einen neuen Firefighter, der mit ihr nach Colorado ziehen will. Er läuft neben den beiden her, kann sich nicht verlautbaren, kann auch nicht wie Patrick Swayze in Ghost irgendwie ab und zu mal so dort auf den Tisch hauen, dass sie zumindest einen Windzug spürt. Nein, er kann immer nur mit beiden reden, aber wird nicht gehört und sagt, you are still my girl. Ich habe das Gefühl, dass Hepburn, dass die einzige Aufgabe des Engels Hepburn eigentlich nur darin besteht, ihm klarzumachen, dass sich Eifersucht im Zwischenreich zur Totenebene nicht mehr lohnt. Aber was soll er denn eigentlich genau lernen? Du musst dir das mal vorstellen. Eigentlich, stell dir mal vor, das wäre umgedreht und die Frau wäre tot und würde mit dem Mann reden. Was dann los wäre in der Rezeption? Dann würde es heißen, es wäre eine Furie. Sie ist eifersüchtig und kann den lebenden Witwer ihm nicht gönnen, dass er eine neue Frau kennenlernt. Du musst das nur mal mit vertauschten Rollen sehen. Das ergibt so für mich keinen Sinn. Und deshalb ist es halt schwierig. Stell dir mal vor, also was ist das für ein Personalverhältnis zwischen Engel und Mensch? Jeder gestorbene Mensch kriegt anscheinend einen Engel zur Seite gestellt, der ihm hilft, mit seinen Gefühlen, die er als irdisches Wesen gehabt hat, Frieden zu schließen und die Sache abzuschließen, um dann ins Totenreich überzugehen. Das ergibt doch alles irgendwie nicht so wirklich Sinn. Jeder kriegt seinen persönlichen Engel anscheinend. Ja. Und da frage ich mich, welche Entwicklungsstufe muss denn jetzt Richard Dreyfuss unbedingt hinlegen, um zu akzeptieren, dass Menschen sich weiterentwickeln? Dass Menschen einfach auch, dass die Lebenden halt auch eine neue Liebe irgendwann kennenlernen? Deswegen ist er eigentlich die interessantere Figur Holly Hunter, für die sich Spielberg aber nicht wirklich interessiert. Denn das, was die Lebenden machen, wie sie mit Trauer umgehen, wie sie ihr Herz wieder öffnen, das ist auch das Interessante. Der Tote an sich, der nur erkennen muss, ich komme an sie nicht mehr ran und sie wird wahrscheinlich wissen, dass ich sie geliebt habe, aber sie wird wahrscheinlich auch nicht wissen, dass ich neben ihr stehe. Das ist da eigentlich sehr, sehr redundant.
Ja, es fehlt die Lehre von It's a Wonderful Life und von Frank Capra zum Beispiel, wo der Engel in dem Moment zu James Stewart kommt, da er sich von der Brücke stürzen will und ihm dann so frische Unterwäsche gibt. Also der ist schon vom Schnee schon nass geworden. Oder ich glaube, er springt sogar und der Engel rettet ihn aus der Flut. Weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls kommt dann der Engel und er führt James Stewart vor, was ohne seine Existenz mit der Stadt, in der er gelebt hat, passiert wäre und mit den Menschen. Und er führt ihm das also vor und dann erkennt James Stewart, dass sein Leben einen Sinn gehabt hat und dass er sich nicht umbringen soll, jetzt da bankrott
gegangen ist. Gut, das ergibt ja auch Sinn. Das ist eine gute Geschichte.
Genau, deshalb ist Frank Capras Film ist das Leben nicht schön, jedes Jahr mindestens zu Weihnachten zu sehen und always nicht.
Ja.
Und für Richard Dreyfuss ist es ja ganz schwer. Also von dem Moment an, da er mit Audrey Hepburn da in diesen künstlichen Kulissen sitzt und so eine Art Wizard of Oz sein muss, merkt man, wie er richtig verkümmert als Schauspieler, der so wunderbar ist in Close Encounters und der ist noch besser in einem Film von 1977. Ich meine, er hätte sogar einen Oscar dafür bekommen. Er heißt irgendwie der Untermieter oder so. Mhm. Da ist er furios als Komödiant, eigentlich ein Screwball-Darsteller. Ganz chaotischer
Film. Hier ist er ein Anhängsel. Er ist ein Anhängsel der Lebenden, der nicht bereit ist, abzuschließen. Und ich verstehe auch nicht, die Beziehung der beiden, die war so schön eigentlich. Womit hat er denn jetzt ein Problem? Was weiß sie denn nicht, was er ihr während seiner Lebenszeit schon gesagt hat? Was musst du jetzt noch von ihm wissen?
Ja, da ist nichts aufzulösen.
Ja.
Die hatten ja also dieses kämpferisch neckische, wie sagt man, also eine richtige Arbeitskameraderie einerseits und andererseits und auch fast ein Verhältnis der Konkurrenz, wobei immer klar ist, dass sie doch nicht so eine Draufgängerin ist wie er. Übrigens ist Holly Hunter eine der kleinsten Schauspielerinnen der Welt.
Er ist damit aber auch einer der kleinsten Männer großen, der Welt.
Ja, genau. Aber sie ist trotzdem im Verhältnis immer noch sehr klein und wünscht sich da also den größeren Mann, also jemand wie Gregory Peck, ne? Also der weit über 1,90 groß war. Naja. Also man kann besser über den Film sprechen, als den Film sehen, würde ich sagen. Ich habe noch eines, weshalb ich mich dann doch auf diese Sendung gefreut habe. Ich habe als Kind immer sehr gern einen Film gesehen, der auch von Feuerkämpfern, von diesen Löschfliegern handelt, mit Richard Widmark, und der heißt Die Feuerspringer von Montana.
Ach so.
Der ist wirklich so.
Interessant.
Der ist von 1958, glaube ich. Und da wird richtig das Handwerk dieser Feuerlöschpiloten gezeigt. Das ist ein harter, ziemlich unerbittlicher Film, eigentlich ein B-Movie, aber sehr gut, so wie später John Wayne in einem Film von 1968 den berühmten Red Adair, Ölplattform oder Bohrturm, Feuerbekämpfer gespielt hat.
Erstaunlicherweise sieht John Goodman ja erst alt aus, seit er so massiv abgenommen hat. Wenn man diesen Film von 1989 anguckt, wo er, glaube ich, Ende 30 gewesen ist, sieht er eigentlich aus wie vor 10 Jahren. Der ist nie gealtert. Erst jetzt, wo er irgendwie Ozempic oder sowas genommen hat, keine Ahnung, sieht man ihm sein Alter erst an. Ich habe mich gefragt bei dem Filmtitel Always, wofür der jetzt genau steht. Ich musste so ein bisschen an Snape denken, aus Herr der Ringe, der von Dumbledore gefragt wird, ob er denn sich darum gekümmert hat, dass Lily Potter und ihrem Sohn Harry, den er so abgrundtief hasst, auch ja nichts passiert, ob ihm auch nichts angetan werden wird durch Voldemort. Und Snape dann gesagt hat, er hat immer auf sie aufgepasst, always. Und das zu großen Jubelstürmen, es gibt ja auch viele Reaction-Videos auf YouTube, geführt hat unter den Fans. Und wofür steht always? Heißt es, dass es immer jemanden gibt, der auf Holly Hunter aufpasst, denn Richard Dreyfuss muss sich ja verabschieden. Er wird ja eben nicht der Schutzengel sein, der auf sie aufpasst. In das Totenreich überzugehen, muss ja anscheinend bedeuten, Abschied für immer zu nehmen und nicht irgendwie den. Das ist ja auch, weißt du, auch das ist in dieser Paarung Mann-Frau so ein bisschen unangenehm. Stell dir mal vor, du hast immer jemanden, der dich überall beobachten kann. Das ist ein Stalker-Effekt, das ist ja auch nicht schön.
Ja.
Wofür steht Always?
Ja, aber man wird auch niemals Kritik hören oder man wird auch die Eifersucht nicht spüren. Ne?
Ja.
Oder so, man hat ungefähr eine Vorstellung davon. Also das ist wie durch einen blinden Spiegel. Ne?
Mhm.
Also fast ein Bergmann-eskes Thema, wenn man es anders behandeln würde als Spielberg. Aber ich finde den Titel, abgesehen von dem deutschen Zusatz, recht gelungen. Der Film verspricht mehr, als er hält. Ne? Mhm. Also die Vorstellung für immer ist eine schöne romantische Vorstellung. Aber letztlich der immer verspottete Kitschfilm mit Patrick Swayze, Ghost und Demi Moore.
Ein sehr guter Film.
Ja, der hat die Leute viel mehr berührt als Always. Das muss man sagen. Und das war
ein Jahr später.
Ja.
Gut, dann kommen wir mal zur Bewertung des Films. Also trotz der inhaltlichen Mängel und der vertauschten Rollen und der Frage, wozu gibt es diesen Geist überhaupt? Was lernen wir daraus? Was lernt er daraus? Hat er mir besser gefallen, als ich in Erinnerung hatte. Er hat für mich einen weit größeren Unterhaltungswert gehabt als Das Reich der Sonne und deshalb gebe ich ihm noch knapp 3 Sterne.
Ich sage 1,5, ich mag den Film gar nicht.
So klangst du aber gar nicht.
Doch.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was du über Hook geben wirst. Aber vorher kommt noch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug im Spielberg-Ranking. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.